Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Weihnachten erinnert und an die Sonntage vorher. Wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit. Da ist vieles ganz schnell auch vorbei. Wir haben uns vor Weihnachten und auch zum Weihnachtsfest mit Kindheitsgeschichten Jesu beschäftigt. Wir haben gemeinsam mit Maria die schon im sechsten Monat schwangere Elisabeth besucht, wenn ihr euch daran erinnert. Wir sind mit Maria und Josef im Tempel gewesen, haben an der Darstellung Jesu im Tempel teilgenommen, haben festgestellt, dass er als der Erstgeborene dort interessanterweise nicht ausgelöst worden ist, die Eltern aber die notwendigen Reinigungsopfer gebracht haben, die üblich waren für eine Frau, die geboren hatte. Wir haben uns mit dem Namen Jesus beschäftigt, mit der Namensgebung. Und heute machen wir an dieser Stelle ein Stückchen weiter mit den Kindheitsgeschichten Jesu, mit Lukas 2. Dort wird uns vom 12-jährigen Jesus im Tempel berichtet. Lukas 2, ab Vers 41. Und seine, Jesu Eltern, gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, unter den Reisegefährten. Und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und über seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden die Worte nicht, die er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass unser alter Lehrer, damals schon in Pension, Hans Luckey, bei einem homiletischen Seminar, also da, wo man lernt zu predigen, folgenden Satz mit auf den Weg gab. Er sagte, lernen Sie von Jesus so zu predigen, wie von einem Menschen, den Sie lieben. Lernen Sie von Jesus so zu predigen, wie von einem Menschen, den Sie lieben. Manchmal vergessen wir ja, dass Jesus Mensch geworden ist. Obwohl die Heilige Schrift darauf sehr viel Wert legt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief zum Beispiel, alle, die behaupten, Jesus sei nicht ins Fleisch gekommen, also nicht wirklich Mensch geworden, sei getrieben vom Geist des Antichristen. Und in dem uralten Glaubensbekenntnis, das uns die frühe Kirche geschenkt hat, heißt es, dass Jesus wahrer Mensch war, aber auch gleichzeitig wahrer Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und es ist wichtig für das Glaubensbekenntnis zu bekennen, dass er geboren wurde aus Maria, der Jungfrau, Wirkung des Heiligen Geistes, dass er gelitten hat unter Pontius Pilatus, der gestorben ist, am Kreuz begraben wurde, Also all das, was uns Menschen irgendwie berührt und ausmacht. Nichts Menschliches ist Jesus fremd, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Wir haben einen menschlichen hohen Priester, der alle Phasen, aber auch alle Tiefen des Menschseins durchschritten hat. Und weil das so ist, ist ihm nichts Menschliches fremd. Und wir können zu ihm kommen mit all dem, was uns als Menschen bewegt und belastet. Und zu der Menschwerdung Jesu gehört nicht nur, dass er zu Bethlehem geboren wurde. Dass da die Weisen kamen und die Hirten auf dem Feld präsent waren und Engel, himmlische Heerscharen, sondern zu der Menschwerdung Jesu gehört auch, dass er in eine ganz normale Familie hineingeboren wurde. Wobei ganz normal gar nicht so richtig stimmt. Eigentlich ist es ja genau genommen eine Patchwork-Familie. Denn Josef war ja nicht sein Vater, sondern sein Pflegevater. Und seine Brüder und Schwestern, vier Brüder hat er gehabt, sie sind uns namentlich aus der Heiligen Schrift bekannt, und mindestens zwei Schwestern, die uns nicht namentlich bekannt sind, waren ja nicht seine volle Geschwister, sondern seine Halbgeschwister, also Patchwork-Familie. Aber auch die, die ohne Familie durchs Leben gehen, die alleinstehende Singles, sagt er ja heute, haben in Jesus ihren Herrn und Meister. Auch er hat als Single gelebt. Wichtig, das vor Auswahl. Also es gibt nichts Menschliches, was Jesus fremd ist. Und dazu gehört auch, dass ihm das Leben mit der Familie, in der Familie und das Leben ohne Familie, ohne diese eigentliche, leibliche Familie, nicht fremd ist. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, wurde Mensch. Und dafür steht auch diese Geschichte, die wir gerade gehört haben und die bei Lukas zu finden ist. Jesus, so berichtet uns diese Geschichte, war damals 12 Jahre alt geworden und damit an das Ende seiner Kindheit gelangt. So war das im alten Israel. Wenn man 12 Jahre alt geworden war, dann dauerte es nur noch wenige Monate. Man wurde 13. Mit seinem 13. Geburtstag war man im alten Israel erwachsen. Man wurde als Erwachsener bezeichnet. Oder so ein bisschen poetisch umschrieben, als Sohn der Strafe. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass man mit 13 voll verantwortlich war für das, was man tat. Man wurde strafmündig, Sohn der Strafe. Im 14. Jahrhundert, also sehr viel später nach Jesus, wurde dann der Ausdruck Bar Mitzwa eingeführt. Und Bar Mitzwa bedeutet Sohn der Pflicht. Heute gibt es auch Bat Mitzwa für Mädchen, heißt auch Tochter dann der Pflicht. Das bedeutete, dass man nicht nur Kind der Verheißung war, also sozusagen für sich in Anspruch nehmen durfte, was das Wort Gottes an Verheißungen mit auf den Weg gibt. Wir wissen, das sind über 30.000 Verheißungen in der Heiligen Schrift. Wenn man so alt wird wie Heinz Weiß, hat man für jeden Tag eine. Über 30.000 Verheißungen in der Heiligen Schrift und nur 300 Gebote etwa, an die man sich zu halten muss. Das ist also Unterschied. Aber man wurde Bar Mitzwa an diesem besonderen Tag verpflichtet, sozusagen nicht nur die Verheißung für sich in Anspruch zu nehmen, sondern auch gleichzeitig die Verpflichtung, die sich aus dem Wort Gottes ergaben. Deswegen Sohn der Pflicht oder Tochter der Pflicht. Jesus am Ende seiner Kindheit hier in unserer Geschichte. Noch ein paar Monate und er konnte Bar Mitzwa feiern und gehörte zur Erwachsenenwelt. Für uns ist das heute außergewöhnlich. Also wenn ich mir vorstelle, meine Kinder, als sie 14 waren und ich hätte sie sozusagen ins Leben entlassen müssen als Erwachsene, Strafmündige und so weiter, unvorstellbar. Unsere Kinder sind mit 13 noch richtig Kinder, einerseits. Und wir wissen von unseren Kindern, dass sie einen langen Prozess, wenn sie 13 sind, noch vor sich haben. Eigentlich erst Mitte 20, manchmal Ende 20, dass sie so richtig sich abnabeln vom Tropf der Eltern, dann gelöst werden und dann so auf eigenen Beinen stehen. Das ist ein großes Problem heute auch, entwicklungspsychologisch bei unseren Kindern. Muss man mal aufpassen. Auf der einen Seite wissen sie mit 13 Jahren mehr, als die Großeltern und Urgroßeltern gewusst haben. Also ich denke zum Beispiel an das ganze Thema Sexualität, diesen Zusammenhang, die wissen alles. Werden schon als Sechsjährige und schon im Kindergarten aufgeklärt. Und auf der anderen Seite, das ist wie ein Spagat, wie eine Schere, die sozusagen weit auseinanderklafft, werden sie erst verantwortlich, eigenverantwortlich, was ihr Leben angeht, in sehr viel späteren Jahren. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass man mit 14 aus der Volksschule entlassen wurde und dann ging man in die Lehre. So wie es auch der Grund, warum 14-Jährige heute noch konfirmiert werden. Die Konfirmation war gewissermaßen Abschluss der Schulzeit. Auch der Kindheit. Und so ein richtiges Jugend- und Teenie-Alter gab es in früheren Zeiten nicht, ähnlich wie zur Zeit Jesu. Aber Kind, und ab 13 Jahren praktisch erwachsen. Unsere Geschichte gibt uns ein paar ganz interessante Informationen über das Elternhaus, in dem Jesus groß geworden ist. Wir wissen, dass das Elternhaus ja uns Menschen prägt. Wir haben immer bei Jesus den Eindruck, der kam schon fertig auf die Welt. Aber dass er, wie es hier auch in unserer Geschichte heißt, zunahm an Weisheit und Erkenntnis, dass da ein gewisses Wachstum auch bei Jesus da war. Eine Entwicklung, könnte man sagen, haben wir oft nicht vor Augen. Das geht ja bis dahin, dass eine der schwerstverständlichsten Stellen für mich im Neuen Testament, dass das heißt, dass Jesus an dem, was er litt später, den Gehorsam. Und wie geht es dann weiter? Er lernte. Ja, Herr Jesus, bist du denn nicht perfekt auf die Welt gekommen? Also perfekt jetzt nicht im Sinne von sinnlos. Sinnlos war er natürlich. Aber perfekt im Sinne von mit einer abgeschlossenen Entwicklung. Wieso steht da, dass du gelernt hast, an dem, was du gelitten hast, den Gehorsam? Oder wieso steht im Zusammenhang dessen, dass du ein hoher Priester warst, dass du ein hoher Priester geworden bist, aber ein barmherziger hoher Priester wurdest. Dadurch, dass du alle Phasen des Menschseins durchlaufen hast. Es ist auch von einem Prozess die Rede. Also für mich ganz schwer zu begreifen, weil ich ja Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes, der vor aller Zeit schon da war, in dem die Erde erschaffen wurde, und der gesamte Kosmos immer vor Augen habe und mir deswegen so schwer vorstellen kann, dass er wirklich bis in die Tiefe hinein Mensch geworden ist. Also gewachsen ist, gelernt hat, sich entwickelt hat. Vielleicht ist das manchmal auch der Grund, warum wir Jesus nicht in unseren Alltag mit einbeziehen. Dass wir sozusagen ihn immer als den Christus, als den Pantokrator vor Augen haben. Als den Erwachsenen, den Vollkommenen und Perfekten, der er ja ist. Und nicht sehen, dass es einen Weg auch bei ihm gegeben hat, den er gegangen ist. Dass er also eben zu tun hat mit unseren Familien, auch mit unserem Alleinsein als Single. Und ansprechbar ist und Verständnis hat. Und ein Mitgefühl, sagt das Neue Testament, weil er das selber erlebt. Ein paar ganz interessante Informationen hier aus diesem Abschnitt, aber vielleicht auch ergänzt durch andere Abschnitte aus den Kindheitsgeschichten Jesu. Was mir auffällt ist, dass er in einem Elternhaus groß geworden ist, ich sag mal, die im Rhythmus des Volkes Gottes leben. Im Rhythmus des Volkes Gottes. Die gehen, so heißt es, wie es Brauch war. Nach Jerusalem. Und sie ziehen mit einer großen Pilgerschar dorthin. Die feiern das Passafest wie jedes Jahr. Und wir wissen auch aus anderen Kindheitsgeschichten Jesu, dass die Eltern Jesu fromme Leute waren. Und wenn es bei Johannes dem Täufer üblich gewesen wäre, nach einem persönlichen Zeugnis zu fragen, nach einem öffentlichen, vor der Taufe, die er anbot. Wisst ihr, was Jesus höchstwahrscheinlich in seinem Zeugnis gesagt hätte? Er hätte gesagt, ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. So beginnen ja immer weniger Zeugnisse. Also wenn ich an die Taufen der letzten Jahre denke, die meisten begannen damit, dass jemand gesagt hat, als Kind habe ich überhaupt nichts über Jesus erfahren. Ich wurde von meinen Eltern nicht angeleitet, Gott zu suchen. Der Glaube an Jesus spielte bei mir zu Hause überhaupt keine Rolle. Ich kann mich noch daran erinnern, wie so in den ersten Jahren meines Dienstes manchmal die Gemeinde so ein bisschen lächelte, wenn da jemand vorne stand und sagte, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin zur Sonntagsschule gegangen, zum Kindergottesdienst, da wusste man schon, da kommt nichts Spannendes. Das ist so die normale Karriere, ne, die man als Gemeindekind eventuell macht. Obwohl ich den Eindruck habe, dass es manchmal sehr viel schwieriger ist, im Glauben zu kommen in einem gläubigen Elternhaus, als draußen in der Welt. Weil man ja alles schon kennt. Und viele Dinge schon tun muss, die man eigentlich erst tun kann, wenn man born again, wiedergeboren ist. Niemand würde doch auf die Idee kommen und sagen, du darfst noch, weil deine Bar Mitzwa noch nicht gekommen ist, zurückschlagen in der Schule, wenn man nicht schlägt. Zurückmotzen. Und Gleiches mit Gleichem vergelten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wir doch als Christ die Eltern sagen, also schau mal auf den Herrn Jesus und auf das, was er gesagt hat. Wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, dann reiche ihm auch die linke. So würden wir es vielleicht nicht ausdrücken, aber so in diese Richtung geht es. Das heißt, dass man, das will ich damit sagen, zuerst ein Verhalten lernt, bis man irgendwann begreift, dass bei Jesus die Veränderung nicht von außen nach innen vor sich geht, sondern von innen nach außen. Dass hier drin etwas passieren muss. Da redet Jesus ja später davon, dass man wiedergeboren werden muss zu einer lebendigen Hoffnung. Dass man das Reich Gottes nicht sehen kann. Nicht hineinkommen kann. Dass Gott, so könnte man sagen, keine Enkelkinder hat, sondern nur wirklich echte Kinder. Also keine, die sozusagen Gottes Kinder werden, weil die Eltern das einfach schon so sehen. Und dennoch, denke ich, darf man den Segen eines gläubigen Elternhauses nicht unterschätzen. Ein wunderbarer Segen, der davon ausgeht. Und Gott weiß ganz genau, denke ich mal, wen er in einem gläubigen Elternhaus groß werden lässt und wen er draußen groß werden lässt. Er kennt ja unsere Lebensgeschichte und weiß, was aus uns mal wird. Und deshalb weiß er auch immer, was für uns gut ist, wenn er uns in diese Welt schickt. Jesus, also in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Einem Elternhaus, das im Rhythmus des Volkes Gottes lebt. Das gute Gewohnheiten kann, am Gesetz des Volkes Gottes, an den Verpflichtungen orientiert war. Und das ist ein ganz großes Problem heutzutage. Viele auch fromme Leute leben nicht mehr im Rhythmus des Volkes Gottes. Sondern sie sind in ihrem Glauben und in ihrem geistlichen Leben stark von Events geprägt. Ich war vor einiger Zeit mal mit einem Kollegen, der sagte mir, mir fällt auf, dass viele Geschwister immer in die Gemeinde kommen, wenn sie was zu tun haben in der Gemeinde. Also Aufgabe zu übernehmen, haben die gucken einen Plan und sind dann an dem Sonntag da. Dann wird ja unsere ganze Gesellschaft, in der wir leben, entrhythmisiert heutzutage. Es fällt uns ja schwer, schon in der Woche einen gemeinsamen Abend zu finden als Familie. Wie schwer ist es, einen gemeinsamen GU-Termin zu finden? Leute gehen zu verschiedenen Schulen, wir haben verschiedene Programme, wir leben in einer Gesellschaft, die ständig sich entrhythmisiert. Geschäfte haben sonntags geöffnet, wird durchgearbeitet, Ich glaube nicht, dass Leute mehr arbeiten als in früheren Zeiten, aber sie arbeiten einfach zu verschiedenen Zeiten. Es wird immer schwerer, zusammen etwas zu unternehmen. Und das macht auch vor dem Sonntagvormittag keinen Halt. Vor dem Gottesdienst. Und ich denke, es ist ein Segen, an dieser Stelle den Rhythmus des Volkes Gottes mitzumachen, auch für unsere Kinder. Von klein an. Was mir auffällt, ist hier auch in der Geschichte, dass es offensichtlich Maria und Josef keine, ich sag mal, übertrieben, überschwänglich fromme Leute waren. Die gibt es ja auch zu Genüge. Leute, die mal ganz oben sind, voller Power und Feuer. Und dann sind sie über Wochen aktiv und engagiert im Reich Gottes. Und dann kommt die nächste Phase und dann sind sie ganz tief unten. Und es passiert nichts mehr. Mir fällt auf, dass das biblische Wissen unter jungen Leuten heute ganz stark abnimmt. Dass die Geschichten, die Jesus-Geschichten, die ganz einfach nicht mehr bekannt sind, selbst bei Kindern aus frommen Familien. Weil viele Kinder sie nicht mehr am Stück hören, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Man kennt die eine oder die andere Geschichte, aber nicht mehr die großen Zusammenhänge. Auch ein Segen eines gläubigen Elternhauses, das im Rhythmus des Volkes Gottes sozusagen mitläuft. Dass Kinder von Kindesbeinen an, so wie auch Jesus, die Heilige Schrift kennenlernen. Dass er sie nicht nur auswendig gelernt hat, sondern dass er sie, mit einem Fremdwort gesagt, internalisiert hat. Das wird natürlich hier in der Geschichte deutlich, wie er da unter den Weisen des Volkes sitzt, unter den Schriftgelehrten. Aber interessant ist, dass hier nicht gesagt wird, dass er da so auftritt, irgendwie wie so ein Wunderknabe, sondern dass er in Frage und Antwort mit den Ältesten kommuniziert. Dieses Stichwort wird hier gegeben, Frage und Antwort. So lief das ab in Israel, so wurden Menschen in Israel auch geistlich erzogen, dass sie es lernten, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann Antwort erhielten von den Eltern oder auch von den Ältesten. Und wie ist das in unserer Familie? Fragen uns unsere Kinder noch nach dem, was wir glauben. Also haben sie es gelernt, solche Fragen zu stellen? Interessiert sie das? Warum seid ihr im Rhythmus des Volkes Gottes? Warum geht ihr jeden Sonntag zum Gottesdienst? Warum wird gebetet, Hausandacht gehalten? Werden da noch Fragen gestellt? Das Dritte, was mir auffällt an der Familie Jesu, ist, dass Jesus nicht overprotected war. Also, dass seine Mama und sein Papa nicht wie Glucken sozusagen über ihm saß. Ja, er war weg. Und die haben sich zunächst überhaupt gar keine Sorgen gemacht. Die hatten ihn nicht an der Hand und haben gesagt, du musst schön bei Papa und Mama bleiben. Sondern die haben ihm offensichtlich hier auch einen gewissen Freiraum zugestanden. Und waren zunächst überhaupt nicht besorgt und in Nöten, dass er nicht ständig in ihrer Umgebung war. Das ist auch ein Problem heutzutage, hängt oft mit der Kleinfamilie zusammen, dass alle Fürsorge von Mama alleinerziehend ja häufig oder Papa alleinerziehend sich auf das eine Kind richtet. Jesus hatte Geschwister. Und mir fällt das auf, hier in unserer Geschichte, dass sie ihn durchaus loslassen. Ich glaube, das brauchen Kinder. Und ich glaube, dass eine gesunde Entwicklung immer zu tun hat mit Distanz und mit Nähe. Beides da sein muss. Ich denke an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Auf der einen Seite gibt der Vater dem Sohn die Freiheit und er darf losziehen. Aber ganz tief in seinem Herzen weiß er, der Sohn, ich darf auch zurückkommen. Vielleicht nicht mehr als Sohn, aber doch in die häusliche Gemeinschaft. Und Jesus sagt ja, so ist Gott, so ist der Vater im Himmel. Jesus also im Tempel in Jerusalem und seine Eltern fangen dann doch an, sich Sorgen zu machen und suchen ihn. Und dabei fällt mir auch auf, das ist eine kleine Geschichte so nebenbei, aber es ist interessant, wenn man die Bibel immer mal wieder neu und genau liest, dass Maria, die Mutter Jesu, keinen Teil treibt in die Familiensituation. Maria sagt zu Jesus, wir, dein Vater und ich, haben dich gesucht, wir haben uns große Sorgen gemacht. Sie sagt nicht, ich habe mir große Sorgen gemacht, dein Vater, der ist inzwischen irgendwie weitergezogen, den interessiert das nicht so, ich überspitze, sondern wir haben uns große Sorgen gemacht. Auf einmal ein Problem in der Familie, dass Eltern sich gegeneinander ausspielen in der Beziehung zum Kind. Dass sie sich mit dem Kind solidarisieren, der Vater oder die Mutter mit dem Kind und der andere draußen vorbleibt. Kinder brauchen Eltern, brauchen Papa und Mama. So ist das von Gott geplant, dass wir groß werden, dass wir wachsen, anders als die Frösche. Die werden als Laich in einen Froschteich abgesetzt. Und dann kümmert sich Mama Frosch und Papa Frosch nicht mehr um das, was sie da in den Teich gesetzt haben. Aber uns Menschen ist das anders. Wir wachsen im Mutterleib heran, in einer engen Beziehung zur Mutter. Und dann werden wir in eine Familie gestellt. Und dann, so hat es jemand mal formuliert, der Vater ist dazu da, die Kinder aus der Umklammerung durch die Mutter zu befreien. Ich glaube, das hat etwas Wahres, lieber Mann. Hat etwas Wahres. Also was mich hier auffällt, die beiden sind Vater und Mutter da und auf der Suche, machen sich Sorgen. Und sie finden ihren Jesus dort im Tempel unter den Weisen. Wir haben uns Sorgen gemacht, Jesus. Wie konntest du uns das antun? Und nun ist es interessant, dass man den O-Ton nicht mehr richtig mitkriegt, indem Jesus antwortet. Also wir haben ja keine Tonband, Kassetten oder CD-Aufnahme. Wie er das sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Das kann man ja auf verschiedene Art und Weise sagen. Das kann man so vorwurfsvoll sagen und sagen, also verstehe ich nicht, dass ihr mich gesucht habt. Bei all dem Vorwissen, das ihr habt im Blick auf meine Person, denkt mal an die Geburtsgeschichte, an die Hirten auf dem Feld, an den Erzengel Michael und die himmlischen Heerscharen, nach all diesem Vorwissen mich nicht gleich im Tempel sozusagen lokalisiert habt, das ist doch unmöglich. Ich habe das auch manchmal erlebt, wenn Kinder frömmer waren als die Eltern. Gibt es heute seltener. Aber ich kann mich erinnern, so zu meiner Zeit, in den 70er, 80er Jahren, da machten die Jugendlichen große Erfahrungen mit Jesus auf irgendwelchen Konferenzen und dann kamen sie nach Hause in ihren etwas abgestandenes gläubiges Elternhaus und dann mischten sie Papa und Mama so richtig auf. Aber ihr wird ja gar nicht mehr so richtig gebetet. Habt ihr überhaupt die Taufe im Heiligen Geist erlebt? Wurden die Eltern gefragt. Ihr sagt ja gar kein Zeugnis. So kam die zurück. Bist ihr natürlich auch so die pubertäre Auseinandersetzung, aber auf der frommen Ebene an dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, wie Jesus das hier gesagt hat. Oder ob er gesagt hat, also tut mir leid, dass ihr mich gesucht habt. Aber ich bin von der Annahme ausgegangen, dass ihr wisst, dass ich im Hause meines Vaters sein muss, in dem, was meines Vaters ist. Also da habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich weiß nicht genau, wie Jesus das seinen Eltern gesagt hat, seiner Mutter hier in diesem Fall. Aber inhaltlich ist ja interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich bin, und so versuche ich das zu verstehen, ich bin aufgewachsen mit euch und in der Familie und groß geworden. Und ihr habt mir vieles mit auf den Weg gegeben. Und ich habe eine Menge gelernt. Aber meine eigentliche Identität, die hat nichts mit meiner Herkunft zu tun, auch nicht damit, dass ihr aus dem Hause David seid. Wenn auch verarmter Adler. Sondern die hat etwas mit dem zu tun, der Himmel und Erde erschaffen hat, der mein Vater im Himmel ist. Wir kommen auf die Welt und wir haben Eltern und Geschwister und eine Familie, aber letztendlich steht doch hinter uns und bei Jesus natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise der Vater im Himmel, der uns gewollt hat. Es geht niemand über diese Erde, den Gott nicht gewollt hat. Und da möchte ich gerne einen Stempel haben an dieser Stelle und dir das sozusagen auf deine Stirn stempeln, du bist von Gott gewollt. Selbst dann, wenn du in anderen Verhältnissen aufgewachsen bist als Jesus damals. Selbst dann, wenn du abgelehnt wurdest. Oder wenn vielleicht deine Mutter und dein Vater dir gesagt haben, naja, du warst eigentlich ein Unfall. Und wir haben dann geheiratet, sowas gibt es ja. Eigentlich haben wir dich nicht gewollt, eigentlich kamst du uns völlig in die Quere. Wir hatten eine berufliche Karriere vor Augen und die hast du unterbrochen. Naja, aber irgendwie, wir haben dich genommen. Blieb uns ja auch damals nichts anderes übrig. Verstehst du, was Jesus hier sagt? Und das sagt er ja nicht nur für sich, sondern später auch seinen Jüngern und allen möglichen Leuten schreibt er das ins Stammbuch. Er sagt, der Vater im Himmel ist er, der über euch wacht, der dafür sorgt, dass kein Haar von eurem Kopf fällt. Also bis ins hohe Alter hinein. Und das ist ja so wunderbar, wenn sich unser Haar lichtet, gerade bei uns Männern. Ja, dann wissen wir, dass der Vater im Himmel ganz oft hingeguckt hat. Jedes einzelne Haar ist ihm vor Augen, das uns ausfällt. Er versorgt doch draußen die Spatzen und alles mögliche Getier und guckt euch die Lilien auf dem Feld an und all das Wunderbare, was herum geschaffen worden ist. Und dann sagt Jesus, meint ihr, ihr werdet nicht mehr wert, diesem Vater im Himmel, als die Lilien auf dem Feld und der Sperling? Da liegt doch eure Herkunft, eure Identität. Und das zu erkennen, deshalb kam Jesus in die Welt. Und deswegen ist der Heilige Geist unterwegs. Aus keinem anderen Grund, so könnte man sagen. Warum? Der Heilige Geist bezeugt sich unserem Geist. Ja, das bezeugt er sich. Und dass wir zu Gott aber, lieber Vater, sagen dürfen. Dass wir gewollt sind. Kein Produkt des Zufalls und keine Laune der Natur. Dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und das wäre so wunderbar, wenn wir als Eltern das sozusagen als das oberste Erziehungsziel vor Augen hat. Ich sage das als ein Versager an dieser Stelle, muss ich euch sagen. Das ist mir nicht immer vor Augen gewesen. Mir ist vor Augen gewesen, dass meine Kinder Karriere machen, dass sie eine schöne Berufsausbildung machen, dass sie irgendwann vom Job der Eltern sich da abnabeln. Also viele Dinge, die wir so, dass sie gesund sind natürlich auch, dass sie mittendrin sind im Leben, dass sie Freunde haben. Wir haben ja da so ganze Wertesysteme, was wichtig ist für uns und für unsere Kindererziehung. Das ist doch unser Ziel, dass sie Gott erkennen. Dass sie Jesus als den Herrn ihres Lebens annehmen. Dass sie durch Jesus hindurch Gott als ihren Vater erfahren und erleben. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste im Leben unserer Kinder. Alles andere ist zeitlich und vorübergehend. Und ich denke auch an manche Sorgen, die meine Eltern sich während meiner Schulzeit gemacht haben um die Zukunft ihres Sohnes. Jetzt ist meine Mutter 88 geworden und lebt noch. Spielt alles keine Rolle mehr. Mein Sohn steht kurz vor der Rente. Ganz glücklich, da kann nicht mehr viel passieren. Ja, so sind ja Eltern und Mütter, ist doch klar. Aber welche Sorgen man sich macht, die eigentliche und die wesentliche Sorge ist, die Sorge, dass unsere Kinder gläubig werden an Jesus. Gott als ihren Vater erkennen. Das ist das Entscheidende. Ich weiß, dass wir vor längerer Zeit mal zu einem Gebetsabend eingeladen haben, dass Eltern kommen sollen, für ihre Kinder zu beten. Es waren ganz wenige Eltern da. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. War so ein Abendgottesdienst. Weiß nicht, woran es lag. Vielleicht ist das nicht genügend bekannt gemacht worden. Ist auch schon ein bisschen her. Eltern beten für ihre Kinder. Großeltern waren auch eingeladen und Tanten und Onkel. Schon interessant, darüber nachzudenken. Das ist unser Erziehungsziel. Selbst wenn wir alt geworden sind, unsere Kinder außer Haus sind, dass sie erkennen, wer Gott ist, wer Jesus ist und durch Jesus den Himmel, den Vater im Himmel. Wir wissen, dass bei Jesus das noch eine viel tiefere und andere Bedeutung hat, dass er ja einen Auftrag hatte von seinem himmlischen Vater. Aber man könnte sagen, dieser Auftrag war, Menschen zu sagen, dass Gott nicht nur sein Vater ist, sondern auch unser Vater werden möchte. Also, dass wir das so erkennen und begreifen und verstehen. Und deswegen hat er immer wieder vom Vater gesprochen, das Vater unser seinen Kindern, seinen Jüngern beigebracht. Vater unser, wenn ihr betet, dann sprecht. Durch ihn können wir sagen, aber lieber Vater, hatte ich schon gerade zitiert, Johannes 17, hochinteressant in diesem Zusammenhang. Da sagt er in einem Rechenschaftsbericht vor Gott, Vater, ich habe deinen Namen verherrlicht. Auf der Erde. Kurz vor seinem Tod. Vater, ich habe deinen Namen verherrlicht. Das ist eine Botschaft. Und nun verherrliche du deinen Sohn. Zum Schluss. Es heißt hier, und er ging mit ihnen hinab, Jesus, und kam nach Nazareth und war ihnen, seinen Eltern, untertan, gehorsam steht in anderen Bibelübersetzungen. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihr Herzen. Die schrieb also Tagebuch. Das heißt, sie schrieb nicht. Wahrscheinlich konnte sie gar nicht schreiben. Maria und Papier war teuer damals. Aber sie schrieb Tagebuch in ihrem Herzen. Gehört ja mit irgendwie zu ihrer Person, dass sie in ihrem Herzen behält, was da gesagt wird. Und das ist ihr oft auch viel später aufgegangen. Sie brauchte noch eine ganze Zeit zu begreifen, dass Jesus, ihr Sohn, zum himmlischen Vater gehört. Das war Markus 3 und so weiter. Aber Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und es hat Jahre gedauert. Genau genommen 19 Jahre nach dieser Geschichte, dass Jesus in die Öffentlichkeit ging, als der Sohn des lebendigen Gottes und als der Menschensohn. Und anfing zu predigen und zu verkündigen und zu heilen. 19 Jahre war er dann auch zu Hause. Und das war so in Klammern und in Anführungszeichen uninteressant offensichtlich, dass keiner der Evangelisten uns darüber was berichtet. Also so alltäglich hat Jesus gelebt. Und ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, wie passt das zusammen? Du musst sein in dem, was deines Vaters ist. Und du bist du 19 Jahre erstmal wieder im Alltag zu Hause bei Papa und Mama angekommen. Da hat er wahrscheinlich den Beruf seines Vaters gelernt und so weiter. Wie passt das zusammen? Und ich habe es so verstanden. Man kann auch zu Hause unter ganz alltäglichen Bedingungen, auch bei seiner Arbeit im Beruf und in seiner Familie, in dem sein, was des Vaters ist. Wir stellen uns immer vor, dazu müsste man in die Kapelle gehen oder ins Bethaus. Oder auf eine Freizeit fahren. Man kann auch zu Hause in dem sein, was seines Vaters ist. Und dass Jesus das ganz offensichtlich gewesen ist, das wird später, und darüber werden wir demnächst nachdenken, das wird später in seiner Verkündigung und in seinem Dienst sichtbar. Dass er auch im beruflichen und im familiären Alltag zu Hause diese 19 Jahre in dem war, was seines himmlischen Vaters ist. Jesus ist wirklich Mensch geworden. Und ich weiß nicht, mit welcher familiären Problematik du es zu tun hast, aber bei Jesus findest du Hilfe. Auch in deiner Situation. Weil er Ahnung hat, wie das ist. Hier auf dieser Erde mit Papa und Mama und Geschwistern und auch mit Tante und mit Onkel zu leben.